Ich möchte ein bisschen über Mission heute sprechen, aber nicht theoretisch, nicht über Missionologie, sondern so ein bisschen meine Erlebnisse als Missionar. Ich bin jetzt 33 Jahre in Deutschland und eben 33 Jahre auch als Missionar tätig. Ob Deutschland Missionare braucht? Gut, gut, dann ist meine Arbeit gesichert. Ich glaube schon. Weil auch Deutschland oder beziehungsweise auch der Westen, so wie wir das gelernt haben, auch der Westen hat sich sehr weit weg von Gott bewegt. Ja. Ich möchte mit dem Missionsbefehl anfangen. Matthäus 28, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist das, was wir den Missionsbefehl nennen. Das ist, nachdem Jesus auferstanden ist, nachdem er zum Vater gegangen ist und sagt: Okay, mir ist diese ganze Autorität gegeben, aber ich gebe euch jetzt auch diese Autorität, so geht hin in aller Welt. In aller Welt. Ich bekomme etwas von Mohsen. So, die Gemeinde hat viele internationale Leute hier. Für Gott war es immer wichtig, die Nationen. Als Israel auserwählt wurde und geformt wurde, wurde auserwählt, damit die ganzen Nationen zu Gott kommen können, durch Israel. Ich erzähle immer wieder diese Geschichte, die vielleicht jeder kennt: Jesus am Tempel und die Verkäufer am Tempel. Was haben sie gemacht? Sie haben verkauft. Und Jesus, voller Zorn, schmeißt die Tische und die Verkäufer weg vom Tempel. Und wenn ich frage, warum, dann antworten die meisten: Weil sie ja den Tempel so zum sich selbst bereichern benutzt haben. Fast so ein bisschen kommunistisches Denken. Nein, Jesus war so zornig, weil sie diesen Teil der Tempel, der gedacht war für die Nationen. Jesus sagte: Mein Haus ist ein Haus des Gebetes für die Nationen. Und dieser Teil der Tempel hieß es für die Heiden, für die Nationen. Also Gott hatte es immer vorgesehen, dass die Heilung, die Wiederherstellung und auch die Wiederherstellung der Beziehung Mensch und Gott für ganze Nationen gilt. Und die gute Nachricht war nicht nur für die Juden, sondern durch die Juden für alle Nationen. Und deswegen, wenn Jesus sagt, geht hin zu allen Nationen, er meint alle seine Schöpfung. Und dann lehrt sie alles. Ist die Aufgabe beendet in dem Moment, wo, ich würde ein bisschen erzählen von Albanien, wo die Missionare nach Albanien kamen und das Evangelium gepredigt haben und Leute haben das gehört, war die Arbeit erledigt? Nein, machet sie zu Jünger. Also nicht nur hören, sondern wirklich lernen und ein Jünger Jesu werden. Ein Jünger, eine Lernende. Das ist so der nächste Begriffserklärung für Jünger. Also eine Lernende. Ich möchte ein paar Geschichten erzählen. Einmal persönlich, wo ich profitiert habe, und dann ein paar Geschichten von dem, was wir tun als ein Missionswerk. Okay? So, kommt mit mir an das Albanien von 1991. Regimewechsel, Kommunismus war nicht mehr in der Lage, die Albanien zu führen oder war nicht in der Lage zu regieren. Alles war kaputt. Wer in dieser Zeit in Albanien kam, hat gesehen, nichts hat mehr funktioniert. Die drei Fabriken, die wir hatten, wurden zerstört. Im Markt gab es nur Zwiebel und Kartoffel zu essen, sonst die Läden waren leer. Und in diese Zeit kommen viele Missionare, weil auch das Gesetz, das Religion verboten ist, wurde schon 1990 aufgehoben. Sind viele missionarische Gruppen gekommen, angefangen von muslimische Gruppen, unterstützt von Saudi-Arabien. Und die haben fast in jedem Dorf eine Moschee gebaut. Dann gab es die Zeugen Jehovas. Dann gab es eine Religion, nennt sich Baha'i. Und als jemand, der... Ich kann nicht sagen, dass ich Gott gesucht habe, weil ich war eigentlich sehr stark geprägt von einer Deutschen, der gesagt hat, eigentlich Religion ist Opium für das Volk. Kennt ihr denn? Karl Marx. Also wenn es an Karl Marx geht, also ich würde gerne so ein paar Zitate von Karl Marx verwenden, obwohl er viel Zerstörung in diese Welt gebracht hat. Aber zum Beispiel der Satz hatte mich sehr geprägt: Religion ist Opium für das Volk. Also Religion bringt dich zum Schlafen sozusagen. Und dann kommen diese religiöse Gruppen und natürlich, ich habe nicht Halleluja gerufen, als sie kamen. Eigentlich der Begriff Halleluja war total unbekannt. So, ich bin in Moschee gegangen, dann nach ein paar Minuten da drin bin ich rausgegangen und das, nee. Ich bin in Moschee gegangen, weil mein Name Hodja ist und also... Dann bin ich natürlich Muslim, ja. Aber war nicht das, wonach ich gesucht habe. Dann war ich für 3 Monate mit einer Gruppe aus Baha'i. Baha'i ist so eine etwa 250 Jahre alte Religion, ist so eine Mischung von Religionen sozusagen. Ja. Baha'i hat einen Tempel, wo Gläubige von unterschiedlichen Religionen reinkommen und wenn sie da drin sind, dann sind sie eins, ist Baha'i. Klingt viel schöner, als es wirklich ist. Ich war circa 3 Monate mit denen zusammen, war auch nicht das, wonach ich gesucht habe. Und dann kamen die Halleluja-Leute. Die Halleluja-Leute waren die, die irgendwie geredet haben und dann immer wieder Halleluja gerufen haben. Und wie gesagt, das Wort Halleluja hatte ich noch nie gehört. Und so haben wir sie nicht Christen genannt, sondern Halleluja-Leute. Gehst du heute bei den Halleluja's? Ich möchte das sehr kurz machen, weil habe noch ein paar andere Sachen zu erzählen, aber in dieser kurzen Zeit habe ich diese Halleluja-Leute kennengelernt und hat mich sehr tief berührt. Weil erstens, sie waren sehr voller Freude, offen, willkommen. Und dann haben sie sie waren alle jung, weil Jugend mit einer Mission hatte gerufen weltweit. Und in diese 3 Monate 1992 sind so über 1000 solche Jugendlichen gekommen, die für einige Wochen in meiner Heimatstadt in Pogradec geholfen haben, Schulen renoviert haben, haben geholfen, die Schulprogramme zu entideologisieren. Sogar Mathematik war für uns sehr voller kommunistischer Ideologie. Ihre Lebensstil, ihre Freude am Leben, insbesondere das, was wir jetzt Lobpreis nennen, war alles neu für mich. Eigentlich, ich habe ja für sie gearbeitet, ich wurde angestellt als Wächter, das Haus zu wachen. Ich habe beobachtet, wie sie jeden Morgen zusammentreffen in einem Kreis und dann singen sie Lieder mit Gitarre und so. Und ich habe gedacht, die proben für ein Konzert. Und dann habe gewartet, wann kommt dieses Konzert? Weil ich kenne ja Proben, wir haben auch geprobt für die Lieder für die kommunistische Partei und so weiter. Ja. Aber dann sagte mir eine, nee, das ist es. Das ist das Konzert. Eigentlich, wir singen zu Gott. Und man nennt das Lobpreis. Aber das war so anziehend, diese Art von Singen und mit ganzem Herzen in Gottes Gegenwart zu kommen, dass ich mich jeden Tag ein bisschen näher gekommen bin. Ja. Bis eines Tages dann jemand machte die Tür auf und sagte, so Cole, komm doch rein, sing mit uns. Mit Halleluja, Leute, wir haben sie ausgelacht. Und jetzt soll ich eine von den Halleluja werden. Und so war in einer Zeit von circa 2 Jahren, hat es für mich gedauert, wirklich auch mein Herz zu öffnen, Und auch meine Hoffnung und meine Glaube an Jesus zu haben. Es hat lange gedauert. Eigentlich die letzten Schritte dann wurden hier in Deutschland gemacht. Ich bin 1993 nach Deutschland gekommen und ich war in Düsseldorf, auch da alles neu, alles total unerwartet, wunderschön. Ich habe gedacht, ich bin im Paradies gelandet. Ich dachte, ich bin an das kommunistische Paradies, das Utopia. Also an dem Stadium gekommen, wo alle haben, was sie brauchen. Es gibt keine Armen. Und es gibt aber auch keine Superreichen. Und ich habe auch den letzten Beweis gesehen, dass ich in Utopia gelandet bin. Zwar, ich habe ein Fenster entdeckt, wo Leute irgendwas gedrückt haben und dann Geld kam raus. Das ist es. Das, was wir als Kommunisten immer gepredigt haben, jeder nimmt nur ein bisschen für sich und lässt genug da für die anderen, dass jeder genug hat. Er sagt, ja, das ist es, das Paradies. Dieses Paradies dann ist innerhalb von ein paar Wochen zusammengebrochen, weil dann habe ich entdeckt, unter den Treppen von Hauptbahnhof in Düsseldorf, habe gesehen, wie 3 Jugendliche Heroin genommen haben. Und ich hatte keine Berührung mit Drogen, aber ich wusste nur so viel, dass Drogen bringen dich um. Und als ich diese Szene gesehen habe, ich war erschüttert. Wieso? Wieso machen sie das? Wieso nehmen sie Drogen? Wieso bringen sie sich um, wenn sie im Paradies leben? Wenn sie alles haben und wirklich, man konnte sehen, gut gekleidet, gute Autos, gute, schöne Häuser und so weiter, Straßen. Naja. Warum machen sie das? Und das war so das erste Mal, wo ich so innerlich gespürt habe, dass Gott sagte, sie machen das, weil sie mich nicht kennen. Weil sie meine Liebe nicht erfahren haben. Die Suche nach Liebe. Und ich würde sogar sagen, dass dieses Ereignis war der Höhepunkt für mich, dass ich mich entschieden habe, Gott zu suchen, diese liebende Gott zu suchen. Und dann bin ich zur Jugendmission, also erst war ich privat in Düsseldorf, aber dann bin ich zur Jugendmission gekommen und dann habe eine sogenannte Jüngerschaftsschule, ich habe so viel von der Jüngerschaftsschule gehört, von den Jugendlichen, die nach Albanien kamen. Und dann wurde mir angeboten, eine Jüngerschaftsschule zu machen. Ich wusste nicht viel, was Jüngerschaftsschule ist, aber auf jeden Fall hat das mit Glauben zu tun. Und dann mit meinem besten Wissen und Gewissen schreibe ich meinen Vater, dem Lenin, schreibe ich das. Ich habe mich entschieden, nicht als Ingenieur, weil ich bin eigentlich Ingenieur vom Beruf, ich habe mich entschieden, nicht als Ingenieur in Deutschland zu arbeiten, sondern ich mache jetzt eine DTS. So nennt es sich Jüngerschaft, Discipleship Training School. Und mein Vater hat sofort reagiert. Sofort bedeutet 4 Wochen später, ja. Also wir haben Briefe geschrieben damals. hatte mein Vater geschrieben, was? Du willst Priester werden? Ich habe nur Jüngerschaftsschule gesagt. Du willst Priester werden? Hast du vergessen, dass du Hodja bist? Also, dass du eher der andere Priester bist. Und sagte, komm sofort nach Hause. Ich habe dich nicht nach Deutschland geschickt, damit du Priester wirst. Und das hat mich so tief getroffen, weil ich habe gesehen, er versteht das nicht, wo ich stehe. Er versteht nicht diese Wandlung, die ich gemacht habe. Und dann habe ich geantwortet, sofort, Brief. Und während ich schreibe, mir kommen die Tränen und die Tränen fallen auf Papier und das Papier wird schmierig und dann mache ich einen Strich und dann unter dem kommentiere ich an meinen Tränen, dass es mir schmerzt, dass sie mich nicht verstehen, wo ich stehe. Dass sie diesen neuen Weg, den ich gefunden habe, nicht mitgehen. Und meine Mutter sagt, als wir diesen Brief dann gelesen haben, wir wussten, es ist ernst, dass du das ernst meinst, dass du etwas gefunden hast, was dir erfüllt und Freude gibt. Und in dem Moment dann haben sie nicht mehr gesagt, geh und arbeite als Ingenieur oder such was anderes, wo du viel mehr Geld verdienen kannst. Ich hätte diesen Weg, oder ich habe diesen Weg nur machen können, weil es Leute waren von Jung mit der Mission, die mich so ein bisschen an der Seite genommen haben und immer wieder erklärt haben, was ist das Evangelium? Ist das eine neue Religion? Wenn sie über neue Religion geredet hätten, dann hätte ich gesagt, ich habe genug davon. Nein, es ist eine Beziehung. Es ist eine Beziehung mit Gott. Und deswegen provozierend zitiere ich immer wieder Karl Marx und sage, Religion ist Opium für das Volk. Aber Beziehung mit Gott ist Leben, ist Erfüllung. Ja? Und das ist, was dann mich motiviert hat, den Rest meines Lebens, so 33 Jahre, Missionar zu sein. Und als Missionar hat Gott mich in vielen Orten geschickt, in viele Länder der Welt, was ich nie geträumt habe. Also versteht mich richtig, bis ich 25 war, kannte ich nur das kleine Albanien. Als Missionar kann ich sagen, ich bin fast in alle Kontinenten gewesen. Australien ist noch offen. Da ist mein Sohn als Missionar eigentlich. auch bei Jugendmedaillenmission. Weil Gott die Nationen liebt, schickt er uns zu den Nationen. Und er schickt uns nicht als perfekte Christen, sondern er schickt uns, wenn wir unser Herz offen dafür haben. Ich bin tatsächlich 1995 nach Kolumbien gegangen. Wir kamen da an und da waren Menschen mit Waffen am Flughafen. Es war erschreckend. Oh, wo sind wir gelandet? Und der Grund, und die haben gesagt, dass der Ärger ist gegenüber den Deutschen. Und der Grund war, weil eine Woche vor unserer Ankunft wurde Pablo Escobar in Frankfurt gelandet und festgenommen. Pablo Escobar, Drogenbaron. Und dann haben sie gesagt, Deutsche, bitte verhaltet euch ein bisschen zurückgezogen, redet nicht viel, weil der Ärger ist groß. In Kolumbien. Und ich bin in meine sozusagen ersten Schritte als Christ und als Missionar. Wir sind eingeladen in einem Gefängnis, Frauengefängnis, zu predigen. Und ich erzähle so ein bisschen eine Geschichte, was ich mit meinem Vater erlebt habe, im Positiven. Und die eine Frau Gefangene kam und sagte, Sokol, kannst du mir ein Gebet geben, wie ich mit Jesus reden kann? Weil ich möchte jeden Tag mit Jesus reden. Und dann habe ich ihr was geschrieben und sage, wow, Gott kann auch mich gebrauchen. Ich bin selber ganz am Anfang und Gott kann mich gebrauchen. Ich springe einige Jahre später, 2013. Viele Menschen aus dem Mittleren Osten, Iran, Afghanistan, fingen an, nach Deutschland zu kommen. Und dann war 2015 war Syrien insbesondere. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott sagte, geh zu den Flüchtlingen, die brauchen Gott. Und ich komme in Neuburg an der Donau, das ist eine sehr große Asylheim seit vielen, vielen Jahren. Und dann, so wie jedes Mal, bete ich, wo soll ich hingehen? Und dann schickt Gott mich zu einem Zimmer, wo der Mohsen war. Ich komme rein, ich mache kaputt seine Tradition, ich ziehe meine Schuhe nicht aus. Dann war er ein bisschen verärgert mit mir. Aber er konnte weder Deutsch noch Englisch, also konnte nichts sagen. Aber bei der ersten Begegnung hatte so eine innere Stimme gehört, die sagte, Sokol, diesen Mann sollst du jüngern. Okay, mache ich. Aber wie? Der spricht doch kein Deutsch, der spricht kein Englisch. Und dann, Gott hat seinen Weg. Mit Dolmetscher am Anfang, dann habe ich ihn eingeladen, in unser Zentrum zu kommen, ein Praktikum zu machen. Er war der beste Koch für uns. Wir hatten noch nie so einen guten Koch gehabt wie der Mohsen. So, es war eine Geben und Nehmen. Die Mitarbeiter waren froh, so einen guten Koch zu haben. Auf der anderen Seite, ihm immer wieder das Evangelium weiterzugeben. Dann habe ich gesehen, er ist jemand, der mitdenkt, der mehr in der Tiefe gehen möchte. Und dann haben wir gesucht, wo kann er weiter studieren? Und der Rest, ihr kennt ihn mittlerweile, dass er tatsächlich das Wort Gottes sehr, sehr schätzt und viel, viel gelernt und weiterlernt. Und so ist Mohsen, aber durch Mohsen sind so viele andere zum Glauben gekommen. 2016 hat er die Jüngerschaftsschule bei uns gemacht und zusammen waren wir in Griechenland. Und da haben wir ein Camp gemacht mit Iraner und Afghanen. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber bestimmt so um die 50. Und am Anfang war eine starke Auseinandersetzung zwischen mir und Mohsen. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ist Ende. Und dann beide haben wir gehört, wie Gott sagte, nee, das ist eine besondere Zeit. Und Mohsen war wirklich auf dem Weg, mehr und mehr zu verstehen, wer Gott ist. Hätten wir diesen Streit so beendet, und sagen, okay, ich habe das sogar gesagt, okay, Mohsen, du musst zurück nach Deutschland, so können wir nicht weitermachen. Und dann kam Gott, hat zu ihm geredet, zu mir geredet, ganz separat voneinander. Und wir merkten, Gott bringt uns wieder zusammen. Und in diese eine Woche haben 12 Iraner und Afghanen ihr Leben Jesus gegeben, beziehungsweise wurden getauft. Warum? Weil er mit denen direkt kommunizieren konnte. Er hatte einen Zugang zu seinen eigenen Leuten. Und wenn wir über Mission reden, und ich muss sagen, ich komme jetzt zum Schluss, Mission in Deutschland ist eher negativ besetzt, insbesondere missionieren. In den Medien, es ist öfter so, dass das Wort Mission nicht verstanden wird, beziehungsweise falsch interpretiert wird. Ich sage, ich bin so gerne Missionar, weil wenn die Missionare mir Gott nicht vorgestellt hätten oder dass sie mich nicht geholfen hätten, in der Beziehung mit Jesus zu leben, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, mein Leben wäre zerstört. Wenn ich von Mission rede, ich rede das Allerbeste, was wir den Menschen geben können. Viel besser als Geld. Das war ein Schlüsselwort für mich. 2013, als ich anfing, in den Asylheimen zu gehen, ich hatte Gott gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich hatte die Zentrumsleitung abgegeben, war wieder frei, sozusagen einen neuen Dienst anzufangen. Und Gott sagte, wo sind eure karitative Werke gegenüber den Migranten, Asylanten und Migranten? Und so, karitative, das macht doch Caritas. Warum soll ich das machen? Und da hatte Gott eine Korrektur gebracht. Karitativ bedeutet nicht nur Essen und Trinken und Kleidung zu geben, sondern karitativ ist die zu geben, aber zusammen mit dem Evangelium, zusammen mit dem Wort Gottes, die Leben bringt. Nur Kleidung, nur Essen zu geben, das könnte sogar zu Abhängigkeit führen. Aber wenn wir den Menschen das Evangelium geben, dann werden sie frei, Entscheidungen selber zu treffen. Ja. Und so, ich sehe, wie Gott das Thema Mission auf eine persönliche Ebene bringt und nicht nur eine theoretische Ebene. Es geht nicht darum, irgendeine Ideologie weiterzugeben, Gott ist gut oder, sondern in dem Moment, wenn wir Gott erleben, dann merken wir, wow, so ist Gott. Und das ist auch das, was wir eben 2013 hatte ich diesen Dienst Love at Work angefangen, genau um das zu sagen. Nicht unsere Taten bringen etwas, sondern die Liebe, die wir für Menschen haben, das bewegt was. Deswegen Love at Work, also durch die Liebe wirkt sozusagen. Und dann über die Jahre, wir haben viele Einsätze gemacht in Deutschland, in Ausland und heute macht Mohsen auch seine Arbeit auch unter den Farsi-Sprechenden und das erfüllt mich mit Freude, aber ich denke, Gott freut sich insbesondere. Weil wir viel oder weil ich jetzt viel auch über Mohsen geredet haben und Gott um den Nationen geht, ich möchte diesen letzten Schritt jetzt oder den Abschluss jetzt benutzen, eigentlich zu beten. Zu beten für die Situation in Iran. Wir alle haben gehört, also ist jetzt in den Medien, was gerade in Iran passiert. Ob das ein Moment ist, wo tatsächlich ein Wechsel in der Islamischen Republik kommt, so wie damals in Albanien. Eigentlich, ich habe so viele Parallele gesehen, wenn ich mit Mohsen oder mit anderen Iranern rede, ich habe so viele Parallele gesehen mit dem damaligen kommunistischen Albanien. Und eigentlich ist das Islamische Republik genauso mit den gleichen Methoden wie Kommunismus geführt, nur die Ideologie ist eine islamische Ideologie. Und ich empfinde innerlich, dass das zu Ende kommt. Dass dieses Regime zu Ende kommt. Dass die Menschen frei werden. Dass die Menschen frei bewegen können, frei glauben können und nicht gezwungen werden. Dadurch wird auch die Wirtschaft dann auch ändern. Die Wirtschaft ist nicht die erste, das Erste, was sich verändern soll, sondern die Freiheit. Und ich möchte gerne diesen Moment nehmen, jetzt am Ende für den Iran zu beten. Und ich habe Mohsen gefragt, auch nach vorne zu kommen. Und vielleicht, Mohsen, wenn du vorne kommst, bete in deine Sprache. Ich denke, das ist sowieso viel leichter. Aber auch wir möchten dich stellvertretend auch für alle Iraner auch im Gebet unterstützen. Udo, kann ich dich auch bitten, dass wir das gemeinsam machen? Mohsen, bete du zuerst und dann beten wir.
Kann ich auch kurz sagen, also jetzt, also ab Donnerstag bis heute ist Internet und Telefon alles abgeschaltet. Das Regime in Iran hat gemacht, das bedeutet, wir haben keinen Kontakt, wir wissen nicht, was passiert jetzt in Iran. Aber heute, ich habe auch gelesen, in Teheran, ca. 200 Leute ist gestorben von dieser Demonstration. Und über 2000 Leute auch ins Gefängnis. Also wir weiß nicht, was passiert. Und ja, es einfach ist mein Herz.
Das eine ist zu beten für Familie,
für Bekannte, für Schutz. Aber auch zu beten für Veränderung.
Ja. برای خداوند شکرت کنیم برای امروز برای مشارکت هایی که خداوند تو به ما دادی خداوند سرزمین ایران رو خداوند به حضور تو میارم و مردمش رو خداوند به دستان تو میسپارم خداوند میخوام که حفاظت تو بر اونها باشه و تک تک اونها و همینطور خانواده ها که خداوند و ما عزیزان ایرانی که اینجا هستن خداوند بی خبر هستن خداوند تو دلگرمی به اونها بده و محافظت بکنی مردم ایران رو و خداوند میخوام که هر چه زودتر سرزمین ایران آزاد بشه و بتونیم خداوند در آزادی اونجا قدم برداریم و بتونیم نام تو رو جلال بدیم خداوند از این که این اجازه رو دادی که بتونیم اینجا بایستیم و دعا بکنیم از تو ممنونم با شکرگزاری مقابل صلیبگان فرزند عیسی مسیح آمدیم آمین آمین
یا Vater im Himmel du hast diese Welt geschaffen und als du auf deine Schöpfung geschaut hast da hast du dich gefreut da konntest du dankbar sein. Und wenn du heute auf diese Welt schaust, dann musst du traurig sein. Es gibt so viele Länder, so viele Regionen, wo kein Friede ist, wo Krieg ist. Besonders leidest du, wenn dort deine Kinder sich nicht zu dir bekennen dürfen, nicht zu ihrem Glauben bekennen dürfen. Wir beten heute besonders für die Situation im Iran. Du siehst, wie es dort eskaliert. Wie viel Blut vergossen wird, wie die Menschen für ihre Freiheit kämpfen und das Regime dagegen hält und wie schon so viele Menschen sterben mussten. Vater im Himmel, wir bitten dich um dein Eingreifen. Schenke du bitte Frieden, beende du bitte das Blutvergießen und schenke Einsicht bei den Entscheidern, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass sie ihr Volk bitte wieder in Frieden und Freiheit entlassen. Greife du bitte dort ein. Amen.
Jesus, du liebst die Menschen in Iran. Du liebst sie alle. Und so beten wir in dieser Zeit auch für die Christen in Iran. Wir wissen, es gibt Christen, es gibt Christen, die im Untergrund leben und agieren. Herr, wir bitten um einen besonderen Schutz für sie. Dass du sie auf einer Seite beschützt und auf die andere Seite mutig machst, dass sie weiter deine Liebe, dein Wort, deine Lehre, so wie du deine Jünger gelehrt hast, dass sie diese Lehre weitergeben, dass so viele Menschen wie möglich zum Glauben kommen an den lebendigen Gott. Zum Glauben kommen an den Gott, der das Leben verändert und das uns ewiges Leben schenkt. Danke, Herr, für diesen Moment in der Geschichte von Iran auch. Und wir beten, dass eine Diktatur tatsächlich zu Ende kommt. Dass diese Diktatur zu Ende kommt und dass die Menschen frei werden. Das bitten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch mein Schlusswort, dass Gott liebt die Nationen. Und Gott möchte, dass jeder zu der Erkenntnis kommt, wie es im Petrusbrief heißt, jeder zu der Erkenntnis kommt, dass er seinen Sohn geschickt hat, um uns zu befreien, um uns mit dem Vater zu verbinden und uns ewiges Leben zu schenken. Vielen Dank. Gottes Segen.